Wir wollen den Morgen miteinander aus dem Matthäus-Evangelium die Osterbotschaft anschauen. Kapitel 28, Vers 1 bis 10. Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg von dem Grab, aus Furcht und mit großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ich will zuerst vier grundlegende oder besondere Gedanken über die Ostergeschichte sagen und dann ein paar Gedanken zu der Maria von Magdala und nachher am Schluss noch allgemein ein paar Gedanken zum fortlaufenden Text. Ich habe vier Punkte herausgegriffen, so ein bisschen wie Gegensätze, die uns die Ostergeschichte beleuchten. Der erste Gedanke ist, wie die Stürme der Erde und der Engel vom Himmel ihm dienen. Ich habe mich damals schon in der Karfreitag-Geschichte einfach ein bisschen mehr noch mit der Vollmacht, mit der Autorität Gottes auseinandergesetzt. Und da sehen wir auch wieder bei dieser Ostergeschichte, wie ihm einfach alles zur Verfügung ist. Das ist schon in der Karfreitag-Geschichte, hat man das gesehen. Sie haben ihm einen jungen Esel gebracht, mit dem alten Esel noch dazu. Und auf dem jungen Esel ist noch nie ein Mensch gesessen. Sie haben das Kleid drüber gelegt, er ist drauf gesessen und ist auf dem Esel eingeritten. Das war eine göttliche Autorität, eine göttliche Macht. Sonst kann man auf einem uneingerittenen Esel nicht einfach drauf sitzen und reiten, dass das klappt. Und so hat man ein manches Beispiel, vielleicht kommen wir später noch zu einzelnen dazu. Der dritte Tag ist angebrochen nach Karfreitag und wir haben da gelesen, wie die beiden Frauen, der Matthäus schreibt von zwei, der Markus schreibt von dreien, er hat noch Salome erwähnt und jetzt können wir fragen, sind da Widersprüche drin? Wenn ich die anderen Evangelien noch dazu nehme, haben wir nochmal Differenzen. Und für mich ist das etwas, was ich sehr schön finde, das zeigt einfach das typisch Menschliche. Das ist ergänzend zueinander. Und wir haben schon, wenn meine liebe Frau und ich sagen, wir nach einem Gottesdienst heimgehen, sagt sie, ich habe noch mit denen geredet oder ich habe noch die gegrüßt. Und dann sage ich, sind die gewesen? Die habe ich nicht gesehen. Weil wir haben unseren Blick, wir haben Einzelne, die wir vielleicht fixieren und denken, mit dem will ich noch reden oder mit dem. Und andere sind irgendwo uns vorbeigegangen, die haben wir nicht gesehen. Und da beim Matthäus, denke ich, war es gleich gewesen. Er hat im Kapitel vorher die beiden Maria erwähnen. Und ich denke, irgendwo sind die ihm einfach näher gewesen, wie der Salome, der auch noch dabei war. Und darum hat er die nicht erwähnt. Und der Markus tut Salome noch erwähnen. Aber das ist nicht eine Differenz, sondern das ist eine Ergänzung. Jetzt, wenn er da vom an dem ersten Tag der Woche sind die morgen früh, ich denke, um die 6 Uhr sind die losgezogen, sobald die Sonne langsam anfangen zu scheinen, und sind zum Grab gegangen. Und vielleicht haben sie ein Problem oder zwei. Ich weiss es nicht fest, dass sie gewusst haben, dass das Grab versiegelt ist noch und dass die Wachen dort sind. Wo sie ihn hingelegt haben, haben sie gewusst, jetzt sind sie dabei gewesen. Und dann haben die Juden das Grab noch versiegelt. Und die, Römer, die Juden haben auch noch Römer herstellen lassen. Das heisst, diese Frauen hätten keine Chance gehabt, zu dem Leichnam vom Herrn Jesus zu kommen. Es war einfach zu gewesen. Es wäre zu gewesen und durch das Siegel war jeder Zutritt verboten gewesen. Und jetzt wird die Stürme von der Erde und der Engel vom Himmel ihm dienen. Gott hat das Problem von diesen zwei aufrichtigen, treuen Seelen gewusst oder drei, die jetzt auf das Grab zulaufen. Und er hat gesagt, denen mache ich den Weg frei. Denen tue ich die Osterbotschaft aus erster Hand zeigen. Und von dem her gesehen, hat er einen von seinen Boten auf die Erde geschickt. Und ich denke, wo der Engel den Boden berührt hat, ist das Erdbeben gewesen, das hat geschüttelt. Und nachher ist er hergegangen, hat den Siegel gebrochen und den Stein weggewälzt. Es ist für mich beeindruckend, es hat ihn nicht interessiert, wer das Siegel hergemacht hat. Es hat ihn nicht interessiert, was die Soldaten meinen. Er ist in einem höheren Auftrag ist er auf die Erde gekommen. Er hat vom Höchsten den Auftrag gehabt, für die Frauen die Kluft zu öffnen. Der Herr Jesus hat ihn nicht gebraucht, zum öffnen, als er ihn auferweckt hat von den Toten. Das ist so durchgegangen. Aber dass die Frauen hier schauen können und sehen, dass es leer ist, hat er den Boten, das Erdbeben und den Boten vom Himmel geschickt. Beim Herrn Jesus sind immer wieder Engel irgendwie dienstbare Geister gewesen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt ja das auch auf uns bezogen, dass er die Engel ausgesendet hat zum Dienste der, die die Herrlichkeit ererben. Ist das nicht etwas Schönes, das Wissen, dass wir das dürfen haben, dass Gott das macht? Bei ihm selber, beim Herrn Jesus, ist es bei der Geburt so gewesen, die ist von Engel angekündigt worden. Sie haben ihm dienet bei den Versuchungen in der Wüste, die 40 Tage. Sie haben ihm dienet im Garten Gethsemane, ist ein Engel gekommen, hat ihn gestärkt. Immer wieder, wir könnten da manches Beispiel aufführen, wo er immer wieder von der Engelseite gestärkt worden ist. Ich habe mal gelesen und gehört sagen, dass unsere Kinder eins nicht 5-jährig würde, wenn es nicht unter dem Schutz von einem Engel wäre. Und ich denke, das stimmt. Da sind so viele Gefahren, so manches, was passieren kann. Und immer wieder dürfen wir auch Kinder unter dem Schutz Gottes wissen. Der zweite Gedanke diesbezüglich, habe ich bereits kurz erwähnt, das Siegel der Juden und die Waffen der Römer, die haben ihn nicht interessiert. Das war eine Abmachung, das war alles abgekartet. Da haben sie gesagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, der hat gesagt, am dritten Tag würde er auferstehen, das müssen wir um jeden Preis verhindern. Das heisst, der Pilatus hat es veranlasst, dass der Stein versiegelt worden ist und durch Wachen bewacht worden ist. Es ist eigentlich lachhaft, wenn man sich vorstellt, die Allmacht, die Grösse Gottes. Er macht es so und dann ist etwas völlig anderes. Man sieht das, wenn man die Offenbarung und die miteinander anschaut, wird der Antichrist mit dem Hauch seines Mundes auslöschen. Wenn er macht, dann ist der nicht mehr rum. Dann ist der weg. Die grösste Weltmacht, die dann wird sein. Wenn wir im Römer 8, 31 bis 32 lesen, ist das für mich auch ganz einen schönen, eindrücklichen Abschnitt, wo er sagt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und jetzt kommt wieder das, was wir auch gesungen haben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn ich den nächsten Gedanken nehme, sehen wir, wie seine Macht schrankenlos war oder unbegrenzt im Himmel und auf Erden. Was er sich vornimmt, wird er durchziehen. Als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, war für ihn auch ein rotes Meer nicht ein Hindernis gewesen. Wer bei Nueva mal gestanden ist, dort an dem Strand, das ist ungefähr 24 Quadratkilometer, so eine Sandzunge ins Rote Meer. Und das Rote Meer hat obendran eine Tiefe von 900 Meter und untendran eine Tiefe von 1400 Meter, felsig. Und dort hat Gott bereits im Voraus, als er das Ganze gemacht hat, hat er eine Bahn gemacht, eine Sandbahn, 2 Kilometer breit. Die ist an der tiefsten Stelle nur 110 Meter. Und dort das Wasser nachher auf die Seite da, hat das wie Wände stehen und das Volk dort durchgeführt. Wasserwände von 110 Metern an der tiefsten Stelle. Das ist unser Gott. Null Problem. Wenn er sich etwas vorgenommen hat, hat er kein Hindernis, es wird ihm nichts im Weg stehen. Seine Macht ist schrankenlos, im Himmel und auf der Erde. Und das gibt uns auch Mut. Wenn wir die letzten Wochen anschauen vom Herrn Jesus, als er unterwegs war, ist es für mich eindrücklich, wie manches Beispiel, dass er dort auch den Schriftgelehrten und Pharisäern noch gegeben hat, aber auch seinen Jüngern. Als er am ersten Tag heimgegangen ist, nach Bethani, also heim Anführungszeichen, einfach dort, wo er immer übernachtet hat, war ein Feigenbaum. Er wollte dort Früchte nehmen, hat geschaut, es war keine Frucht dran. Und dann hat er einen Fluch ausgesprochen. Als sie am anderen Morgen wieder auf Jerusalem gezogen sind, war der Feigenbaum völlig teuer. Dann haben die Jünger gesagt, was ist los? Und dann sagt Jesus, ihr werdet noch grössere Dinge tun. Und das Rezept ist das Gebet und der Gehorsam. Das ist wie die eine und die andere Seite von einer Münze. Dort, wo wir im Gebet vor ihm kommen und unser Leben nach seinen Richtlinien, nach seinem Wort handeln und wandeln, wird er auf unser Gebet eingehen. Und noch der letzte Gedanke diesbezüglich, wie er dem Trotz der Feinde und der Angst der Freunde entgegenwirkt. Ein Trotz der Feinde, das war purer Hass beim Sanhedrin, bei den 71 Schriftgelehrten und Pharisäern. Es war purer Hass bei all den anderen, die ihn nicht haben wollen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber bei den Frauen und bei den Seinigen war Angst. Und er hat im gleichen Moment, mit dem gleichen Engel, ist er beten entgegengewirkt. Die Krieger, die sind nicht gerade vor etwas zurückgeschreckt. Die haben manches gekannt. Und als der Engel runtergekommen ist und sie das Erdbeben gesehen und wie viel das sie von ihm wahrgenommen und ihn gesehen, die Bibel schweigt darüber. Aber die sind verschrocken wie zu Tode, sind umgefallen und wie tot gewesen. Und nachher nichts wie auf und weg und in die Stadt, die ihren Auftrag, ihren Job nichts mehr interessiert. Die sind abgehauen und fort. Und die Frauen haben einen freien Zugang gehabt bis ins Grab hin und haben das können anschauen. Und dort hat der gleiche Engel, der die Ursache war, dass die Armee verreist, abtaubt alles, hat ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Ich weiss, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht und dann seid ihr ihnen den Weg. Und geht ihnen einen Auftrag und sagt, geht, sagt das seinen Jüngern. Auf dem Weg zurück zu den Jüngern begegnet ihnen Jesus. Und dort ist für mich ganz interessant, wie der Herr Jesus den Auftrag gibt. Er sagt zuerst, sagt, gegrüßt, wir haben das gelesen, und dann nochmal, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Was ist da passiert? Würdest du einen als Bruder bezeichnen, der dich verraten hat, der dich verleugnet hat, der dich im Stich gelassen hat? Ich muss sagen, wenn du so Brüder hast, brauchst du keine Finde mehr. Dann bist du eingedeckt mit dem, was du brauchst. Das ist tragisch. Und der Herr Jesus tut in dieser Situation in die Osterbotschaft ein. Er hat von seinen Jüngern nur Negatives erlebt am Schluss. Die haben ihn im Stich gelassen, nach Strich und Faden. Der Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Und jetzt sagt er, verkündigt die Botschaft meinen Brüdern. Er nennt uns Brüder. Das erfüllt mein Herz mit einer tiefen Dankbarkeit. Wie manchmal habe ich ihn auch schon verraten oder verleugnet. Bin ich zu ihm gestanden. Und gleich zu wissen, dass wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, weil er sich selber nicht verraten und nicht verleugnen kann. Welche Perspektive, welche Zuversicht, welche Botschaft haben da die Frauen, dürfen den Jüngern weitergeben, ist für mich gewaltig. Wenn ich zu der Maria von Magdala kommt, Magdala ist ein Ort, am See Genezareth, fast gar etwa in der nördlichen Hälfte, dort, wo er am breitsten ist, aber auf der westlichen Seite, ist es so ein Käffli und sie war von der gewesen. Und von ihr lesen wir im Lukas 2, dass sie besessen war. Sieben Geister hat die Frau gehabt. Und wer schon mit dem Okkulten irgendwo in Berührung gekommen ist, kann sich vorstellen, was das für Ängste und für Paniken und Sachen auslöst. Das ist unheimlich. Ich habe mehr wieder mal mit so Leuten zu tun gehabt und ich kann euch sagen, das ist für mich der eine Fall, ich habe die ganze Nacht kein Auge mehr zugetan. Ich war hellwach. Nicht ein Gedanke noch schlafen. Einfach, das sind Sachen nachher in der unsichtbaren Welt und der Herr Jesus hat auch darüber Freiheit gebracht. Er hat bei ihr hat er sie frei gemacht von diesen Geistern und die Frau hat das geschichtlich erzählen von einem Einst und Jetzt. Und jetzt sagt uns die Bibel, wem viel vergeht, der liebt viel. Und darum war die voll Liebe. Die ist ihm nachgefolgt, wo er hingegangen ist. Und sie war die, die am Kreuz bis zum Schluss geblieben ist. Sie ist mit zum Grab gegangen. Und jetzt am ersten, am Ostermorgen, ist sie wieder bei den Ersten, die zum Grab gehen, um sein Leib noch einzubalsamieren. Da sehen wir etwas von dieser tiefen Liebe, von dieser tiefen Verbundenheit, die diese Frau zu ihrem Herr, zu ihrem Meister hatte. Ist für mich ganz eindrücklich, ganz immens. Und ich möchte da einfach drei Gedanken in den Raum stellen, die wir für uns mitnehmen dürfen von der Osterbotschaft. Jesus lebt, darum sorg dich nicht. Jesus lebt, darum fürchte dich nicht. Und Jesus lebt, darum schwieg nicht. Sorg dich nicht, wo sie aufs Grab zugelaufen sind, lesen wir beim Markus-Evangelium, dass sie dort sagen, wer wälzt uns den Stein weg? Das war eine Sorge, die sie hatten. Gott hat dafür gesorgt. Jesus lebt, darum fürchte ich nicht. Auch wenn die Situation völlig anders ist, du bist verschrocken, was ist jetzt los, was soll das? Und jetzt möchte ich einfach noch ein Detail einfügen. Wir lesen, dass, wo sie zurückgekommen sind, dass die Jünger das Gefühl hatten, das sind Märchen, die die Frauen uns erzählen. Sie haben ihnen nicht geglaubt. Wir wollen nicht zu schnell auf die Jünger einen Stein rühren. Wissen wir, wie die Juden gedacht haben und wie die Juden ticken? Die Frauen hatten den gleichen Status wie die Hirten. Die Hirten, die bei der Geburt Botschaft, Weihnachtsbotschaft zuerst bekommen haben, sind vor dem Gericht nicht zugelassen als Zeugen. Die sind nicht zeugenaussagefähig. Ein Niemand. Frauen genau gleich. Eine Frau hatte kein Zeugenrecht vor Gericht bei den Juden. Und jetzt, dass der Herr Jesus Botschaft innen durch Frauenladen zukommt, das stimmt doch etwas nicht. Das kann so wahrscheinlich nicht sein. Da muss schon irgendetwas schiefgelaufen sein. Und der Herr Jesus hat beide Mal schwächste Glied von der Kette genommen und hat die genommen, was nichts ist vor der Welt, denen hat er zuerst Botschaft gesagt. Und das gefällt mir wieder. Er hat da irgendwie, hat er ihnen gezeigt, Menschen sind all gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ob Mann und Frau, ob Hirte oder Doktor, all sind gleichwertig vor ihm. Aber nicht gleichartig. Man hat verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben. Das leere Grab, wo sie nachher hier sind, wo sie reingeschaut haben, ist der Ort der Liebe. Vers 1. Es ist der Ort vom Leben. Es ist der Ort der Hoffnung. Vers 6. Es ist der Ort der Freude. Vers 8. Es ist der Ort der Anbetung. Vers 9. Und es ist der Ort vom Trost. Und es ist der Ort vom Dienst. Und wenn wir heute miteinander etwas vom leeren Grab angeschaut haben und anschauen, so ist es für uns genau das Gleiche. Es ist eine absolut schöne, eine neue Perspektive, die wir haben. Und der Herr Jesus ist der Erstling von der Auferstehung. Und mit ihm, dass er auferstanden ist, dürfen wir wissen, dass wir mit ihm oder auch einmal werden auferstehen, wenn wir noch ins Grab kommen oder einmal unsere Angehörigen. Jetzt, was mir gefällt auch, wie sie ihn anreden. Sie haben ihn als Herr angeredet. Auch in den Briefen. Die verschiedenen Autoren, Herr, Herr oder Herr der Allmächtige, sind immer wieder, der Herr kommt der Name vor. Und jetzt ist einfach meine Frage, wie reden wir ihn an? Die Erlösung, die wollen wir alle. Die Sündenvergebung wollen wir alle. Und als Herr haben wir ihn angenommen. Oder tun wir unser Leben noch selber regieren? Ich habe dem schon mehr begegnet, dass Menschen sagen, da muss er mir nicht reinreden. Da mache ich, wie ich will. Das weiss ich selber. Und da muss ich sagen, wir können die Medaille nicht trennen. Entweder nehmen wir ihn als unseren Erlöser, als unseren Befreier und unseren Herr. Das gehört zusammen. Und wenn wir das eine und vom anderen trennen, werden wir das Ganze umkippen. Und darum wollte ich es hier auch Gott nachgeben, dass wir nicht von diesen biblischen, wunderbaren Tatsachen etwas auseinandernehmen wollen, was zusammengehört. Jetzt zu den Kindern noch eine kurze Frage. Was war der älteste Beruf, den es gibt? Könnt ihr mir das sagen? Wenn ihr ganz früh gehen zu Adam und Eva, wo sind sie gewesen? Ja, Bauer, genau. Gärtner, kannst du sagen, Landschaftsgärtner, Bauer, das ist gut. Zu den Tieren, zu den Wiesen, alles. Tipptopp, jawohl. Das war der älteste Beruf. Gott hat einen wunderbaren Garten gemacht, mit Tieren, mit allem drin, und dann hat er die Menschen eingesetzt und hat ihnen den Auftrag gegeben, dort dazu zu schauen. Was haben sie gemacht? Haben sie dazu geschaut? Nein, sie haben das Ganze dem Satan übergeben, der Schlange. Als die Schlange kam, haben sie gesagt, ja, du bist ein Schleuer wie der Gott. Wir übergeben dir das. Und darum sind sie daraus vertrieben worden. Und darum ist der Herr Jesus vor 2000 Jahren selber in seinen Garten wiedergekommen auf die Erde und hat versucht, da wieder etwas zu säen, da wieder etwas zu setzen. Und er hat mit seinem Leib ein Samenkorn gelegt und daraus ist nachher eine Gemeinde entstanden. Und jetzt sind wir aber in seinem Auftrag da und wir wollen den Samen da auch aussäen. Jeder so seinem Ort, wo es ist, dass einmal viel Frucht eingebracht werden zu seiner Ehre, zur Verherrlichung von seinem Namen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für all das, was du für uns da hast. Du hast es Karfreitag werden. Du bist nicht zurückgeschreckt vor dem schwierigen, vor dem schmachvollen Weg für meine, für unsere Sünden. Du hast eine ewige Erlösung vollbracht. Und danke, dass du von deinem Vater auferweckt worden bist und dass die gleiche Macht, die gleiche Kraft, mit der du von den Toten auferweckt worden bist, in uns ist, wie es im Epheserbrief steht. Dass wir Kraft haben, Macht haben, um im Alltag einfach dir treu nachzufolgen, dir treu zu bleiben. Danke, dass wir aber auch die wunderbare Botschaft haben und die weitergeben wollen, dass du lebst und dass du auch Gefangene und Kranke noch frei machen willst, wie du auf dieser Erde gemacht hast. Herr Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist, auch uns als Gemeinde weiterführst, jedes Einzelne und uns noch für andere lassen zum Segen sein, in dieser Zeit, in der wir stehen. Amen.